Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. So wurde am Palmsonntag auf den Straßen Jerusalems gejubelt, Jesus mit seinen Jüngern dabei war. Wir wissen, es wurde eindeutig zu früh gejubelt, weil es keine Abkürzung zur Erlösung gibt. Der Apostel Paulus hat das dann später ja einmal so formuliert: Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wir haben es in der Lesung gehört. Die Jünger haben sich zunächst einmal sehr schwer damit getan. Sie haben das zunächst nicht verstanden, was da passierte. Das waren Schmerzen der Erschütterung und der Enttäuschung. Und es dauerte, bis sie verstanden, dass der auferstandene Christus, dass der gekreuzigte und auferstandene Christus der König von Israel und der Herr aller Herren ist. Und dann entstanden sie, diese Christuslieder, diese Anbetungslieder, die Gott ehrten und Christus ehrten. Und eines dieser Lieder möchte ich als Grundlage für unseren Predigtext heute lesen, Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt: Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Christuslieder. Christuslieder, die entstanden sind, als die Jünger verstanden hatten, unser Herr, der dort am Kreuz gestorben ist, er ist der Herr der Welt. Gott hat ihn auferweckt. Und als sie das verstanden hatten und begriffen hatten, da haben sie eingestimmt und da haben sie diese Christusverheißungen aufgenommen, besungen, weitergesagt und verkündigt. Und wir machen das ja auch in unseren Passionsliedern und in unseren Osterliedern. Wir haben vorhin eines dieser alten Lieder gesungen. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen Ja. Ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treu. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu. Wenn man die Passionslieder und Osterlieder singt, merkt man, da wird dieser Jubel aufgenommen. Da ist von Dank die Rede. Da wird Gott groß gemacht. Und die Gemeinde sagt, ja, wir wollen dir unser Leben zur Verfügung stellen. Wir wollen dir dienen, so wie du uns gedient hast. Großartige Lieder, großartige Bekenntnisse. Und nun wissen wir alle nur zu genau, dass damit das Thema ja nicht erledigt ist. Wir wissen alle, dass es oft genug in unserem Leben zwischen Wort und Leben, zwischen Lied und Alltag Differenzen gibt. Dass das leider nicht immer übereinstimmt, was wir da mit großer Freude singen und sagen. Und darum habe ich das als Thema für diesen Gottesdienst einfach mal so aufgenommen. Gottes Lob und Christus Leben gehören untrennbar zusammen. Denn genau das ist das Thema in Philipper 2, in diesem Christuspsalm, in diesem Christushymnus. Gottes Lob und Christus Leben gehören untrennbar zusammen. Zunächst einmal liest sich das ja großartig, was ich uns hier vorgelesen habe aus Philipper 2. Großartig, wie Gottes Handeln in Jesus Christus uns vor die Augen gemalt wird und beschrieben wird. Überhaupt, Paulus hatte sich das ja zum Ziel gesetzt für seine Verkündigung. Er wollte den Menschen Christus vor die Augen malen. Christus vor die Augen malen. Die Gemeinde soll entdecken und begreifen, was Gott getan hat zu ihrem Heil. Und Paulus sagt, und am besten ist das möglich zu verstehen und zu begreifen, wenn ich euch einfach mal darstelle, wer Jesus Christus ist. Christus vor die Augen malen. Ich dachte bei der Vorbereitung, vielleicht machen Sie das mal so zwischendrin zu Hause. Sie schließen mal die Augen. Und dann überlegen Sie einmal, welch ein Bild von Jesus Christus eröffnet sich Ihnen dann. Was sehen Sie, wenn Sie die Augen schließen und an Jesus Christus denken? Hören Sie ihn dann reden: Ich bin die Quelle des Lebens, bei mir wird dein Durst nach Leben gestillt. Wenn Sie die Augen schließen, sehen Sie dann Jesus als den, der mit Schmerzen Menschen ansieht, die dabei sind, ihr Leben ohne Gott zu verleben und damit alles verlieren? Sehen Sie dann diesen Christus, der weint über Jerusalem? Der Apostel Paulus sagt: Ich habe euch Christus vor die Augen gemalt. Und er hat uns auch Christus vor die Augen gemalt als den sendenden Christus, der seinen Jüngern sagt: Ihr seid jetzt meine Botschafter des Friedens in dieser Welt. Ich sende euch, wie mich der Vater gesandt hat. Geht mit Gottes Segen. Das ist die Vision des Christus für unser Leben. Ich habe euch Christus vor die Augen gemalt. Und so malt Paulus hier auch der Gemeinde in Philippi Christus vor die Augen. Und sie entdecken Christus als den Herrn, der sein Leben für sie gegeben hat. Je besser die Gemeinde erkennt, wer dieser Jesus von Nazareth ist, je mehr wir verstehen und begreifen, was Gott uns als seiner Gemeinde durch Christus schenkt, desto konkreter können wir uns auch auf unseren Alltag im Glauben ansprechen. Und das macht der Apostel Paulus hier mit den Christen in Philippi. Wenn wir den Brief als Ganzes lesen, dann entdecken wir, die Christen dort in Philippi hatten viele gute Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber, und das ist das Herausfordernde auch in diesem Brief an die Christen in Philippi, sie hatten im Alltag es schwer, in der Gemeinde miteinander zu leben. Großartige Christuserfahrungen und gleichzeitig Schwierigkeiten im Alltag, das nun umzusetzen und gemeinsam zu leben. Ein Phänomen, das ja nicht ausgestorben ist, das auch wir heute in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen kennen. Da handelt Gott an uns. Wir können glauben. Wir erleben seine Hilfe im Alltag. Wir können berichten von Momenten, in denen er uns seine Kraft und seinen Trost gegeben hat. Wir berichten in Gemeindeveranstaltungen davon, so wie Sie hier jetzt von diesem Frauenwochenende berichtet haben. Ich denke an unseren Hauskreis, in dem ich bin. Vor einiger Zeit starb einer unserer Männer aus diesem Hauskreis. Er war erst mit 60 Jahren Christ geworden. Er war vorher bekennender Atheist und Gott hatte sein Leben auf den Kopf gestellt. Wie oft waren wir zusammen und er hat erzählt, wie diese Wendung seines Lebens sich ereignet hat. Wenn wir zusammenkommen, dann haben wir viel zu berichten von Wundern, die Gott in unserem Leben getan hat. Und was passiert dann? Und plötzlich haben wir dann doch Spannungen miteinander. Plötzlich gibt es das Phänomen in der Gemeinde, dass man sich schwer tut, beieinander zu sein oder auch beieinander zu bleiben. Und plötzlich gibt es dann doch so einen Sicherheitsabstand, den man einhält. Es war für mich interessant, wie der Apostel Paulus hier mit den Christen in Philippi umgeht. Er weiß um die Schwierigkeiten, die sie haben, aber er geht nicht hin und streicht alles das, was sie mit Gott erlebt und erfahren haben, durch. Er spricht ihnen nicht den Glauben ab, aber er sagt: Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Und ich muss sagen, das finde ich geradezu großartig, wie er mit dieser Situation umgeht. Er geht jetzt nicht hin und hält ihnen eine Drohpredigt. Er wäscht ihnen nicht den Kopf. Er weiß um ihre Schwierigkeiten. Und darum greift er zurück auf das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Jawohl, ihr habt großartige Erfahrungen mit Christus gemacht. Und jetzt lasst uns doch noch einen Schritt weitergehen, so sieht man den Paulus mit den Christen dort reden. Und er sagt ihnen: Nun macht doch meine Freude vollkommen dadurch, dass ihr eines Sinnes seid. Er geht also nicht zur Tagesordnung über, sondern macht deutlich, wenn wir miteinander Christuslieder singen, wenn wir unsere Freude über das, was Gott für uns getan hat, zum Ausdruck bringen, in unseren Osterliedern, Passionsliedern, wie wir es in dieser Zeit jetzt tun, wenn wir Gott unser Lob entgegensingen, dann bedeutet das auch, dass er uns herausfordert und sagt: Und nun lasst uns auch Gott loben durch unser Leben. Und das ist möglich. Das ist möglich, weil Christus sein Leben für uns gegeben hat. Sein Kommen in diese Welt eröffnet uns den Freiraum zu dieser neuen Lebensgestaltung, sodass Gottes Lob und Christus Leben zusammenpassen. Und dann geht jetzt Paulus ganz konkrete Schritte. Ich greife mal so zwei Dinge auf. Das Erste, was er jetzt den Christen in Philippi schreibt: Dienen statt herrschen. Also er greift voll hinein in ihren Alltag und wird konkret. Er verliert sich nicht in theologisch-philosophischen Betrachtungen über die immensen Möglichkeiten eines neuen Lebens. Er schreibt also kein Buch über 350 Seiten, wo er erstmal aufzeigt, was Gott in Christus alles getan hat, sondern er greift jetzt ins Volle. Er übersetzt 1:1. Am Anfang des Liedes steht: Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, vertauscht sein Gottsein mit dem Sklavendasein. Bei der Vorbereitung muss ich so denken, ob wir diesen Ton eigentlich noch heraushören, diesen fremden Ton, der in diesem Text steckt. Er vertauscht sein Gottsein mit dem Sklavesein. Das ist ein Wechsel, der eigentlich kaum nachvollziehbar ist. Und unsere Schwierigkeit besteht darin immer, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Wir lesen diesen Text ja immer von der Geschichte her. Aber das eigentlich Unverständliche überspringen wir dann. Kann Gott wirklich Sklave werden? Ist solch ein Tausch überhaupt möglich? Ihm, dem Sohn Gottes, steht alle Macht zur Verfügung. Ihm steht alle Macht zur Verfügung, aber er verzichtet auf Macht und Herrschaft. Er, der Sohn Gottes, verzichtet auf die Geborgenheit der himmlischen Welt und auf das Leben im Frieden, in der Gegenwart seines Vaters. Christus verzichtet, er gibt auf, er lässt los, er erniedrigt sich, er ist bereit, wie ein Sklave zu dienen und ist letztlich auch bereit, sein Leben zu opfern. Sein Dienst für uns ist also ein sehr konkreter Dienst. Und dienen heißt für Christus, er opfert sein Leben, er dient uns mit Hingabe, mit letzter Konsequenz. Christus gibt auf, opfert alles für uns. Und jetzt geht Paulus hin und sagt den Christen, macht meine Freude vollkommen und lebt euer Leben in dieser Gesinnung Jesu. Lebt euer Leben in dieser Gesinnung Jesu. Christus hat sein Leben für uns gegeben. Und so kann nun auch unser Dienst konkret werden, indem wir unser Leben einsetzen und weitergeben. Wenn wir voller Freude Lieder der Anbetung singen und Gott loben, dann gehört auch dazu, wie es Paulus hier deutlich macht, dass wir dienen und unser Leben Gott und den Menschen zur Verfügung stellen. Das ist die Übersetzung, 1:1. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. So wie Christus sein Leben gegeben hat, so lasst uns nun unser Leben füreinander leben. Ist das zumutbar oder ist das unzumutbar? Verzichten, um dem anderen zu dienen? Ich habe mir nur mal diese zwei Punkte genommen. Verzicht auf Zeit. Ist das zumutbar? Mit anpacken? Eine Gruppe übernehmen? Einfach Zeit haben und dem anderen helfen? Meine Zeit, die mir jetzt zur Verfügung steht, für andere geben? Bin jetzt so 3,5 Jahre im Ruhestand. Und das Schöne am Ruhestand ist ja, man kann über seine Zeit selbst bestimmen. Sagt man jedenfalls, bevor man in den Ruhestand geht. Aber die Herausforderung bleibt eigentlich im Ruhestand wie vorher auch. Bin ich bereit, von der Zeit, die Gott mir gibt, als Zeit meines Lebens auch Zeit einzusetzen für andere, die meine Hilfe benötigen, denen es gut tut, wenn ich jetzt für sie da bin, den Besuch machen, Zeit sich nehmen und anrufen, Zeit schenken und sagen, pass auf, ich bin da, wir machen das zusammen. Christus hat sein Leben gegeben. Frage an uns, sind wir bereit loszulassen? Zeit, die wir eigentlich auf eine andere Weise genießen wollten, jetzt einzusetzen für Menschen, denen wir Gutes tun können. Ist das zumutbar zu sagen, ich verzichte auf einen Teil Lebensstandard? Ist das zumutbar zu sagen, ich bin bereit, von dem, was ich habe, an finanziellen Möglichkeiten sehr bewusst abzugeben? Und wenn ich mein Opfer in die Gemeinde hineingebe oder für besondere Aktivitäten an anderer Stelle, dann weiß ich, ich kann dafür jetzt ganz bestimmte Dinge nicht mehr tun. Ist das Gewinn oder ist das Verlust? Ist das zumutbar, wenn mir gesagt wird, kannst du an dieser Stelle helfen und mittragen? Das ist der Weg, den der Apostel Paulus hier anspricht. Er schreibt den Christen in Philippi, lasst uns leben in der Gesinnung des Christus. Christus hat sein Leben gegeben, er hat Zeit geopfert, er hat alles gegeben, was er hatte, um uns zu dienen. Und hat uns damit befreit, auch diesen Weg des Dienens zu gehen. Freizügigkeit und Gastfreundschaft werden Raum gewinnen. Die Anerkennung der Herrschaft Gottes wird darin sichtbar, dass wir uns dem anderen zuwenden. Gottes Lob und Christus Leben gehören zusammen. Und noch ein zweites nimmt er hier in Angriff. Gehorsam statt Misstrauen, habe ich das mal für mich übersetzt. Gehorsam statt Misstrauen. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr das Leben des Christus lebt, von dem es in diesem Christushymnus heißt, er war gehorsam bis zum Tode. Wenn wir hineinschauen in das Leben des Christus, dann entdecken wir, es war begleitet von Anfechtung und geprägt vom Vertrauen zu Gott. In Hebräer 5, Vers 8 heißt es, so hat er, Christus, obwohl er Sohn Gottes war, an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Christus ist einen Weg gegangen der Nachfolge, einen Weg gegangen, auf dem er gehorsam gelernt hat. Und dieses Gehorsam lernen war möglich, weil über aller Anfechtung letztlich das Vertrauen zu seinem Vater im Himmel das feste Fundament war. Der Gehorsam des Glaubens wächst aus dem Vertrauen zu Gott. Und so wie der Gehorsam aus dem Vertrauen wächst, so wächst die Sünde aus dem Misstrauen. Sünde, das ist diese hochmütige Selbstständigkeit, die sich Gott entgegenstellt. Sünde ist, dass ich Gott mein Misstrauen ausspreche und sage, nein, ich weiß es besser. Das, was du willst, ist nicht gut. Sünde, das ist nach der Bibel die gewollte Schwerhörigkeit, wo Gott keine Chance erhält, in unser Leben hineinzureden, weil wir unsere Ohren dicht gemacht haben. Wie jetzt unsere Enkelkinder. Ich lese dir noch eine Geschichte und dann geht's ins Bett. Und dann kommt das Lachen. Und dann könnte ich noch eine zweite Geschichte lesen und eine dritte Geschichte und immer der Satz, und jetzt gehen wir ins Bett, der kommt nicht an. Es ist so, als wenn ein Hörschaden vorliegt. Und ich dachte, eigentlich machen wir es oft mit Gott genauso. Dass Gott in unser Leben hineinredet und wir machen weiter, so als wenn da ein Hörschaden wäre. Es ist das Misstrauen. Sünde, das ist dieses um sich selbst kreisen, was letztlich alle Beziehungen zerstört. Es immer nur darum geht, dass ich genug geehrt und anerkannt werde. Das Evangelium, das der Apostel Paulus hier den Christen in Philippi verkündigt, ist, Es gibt einen Weg, diese Sünde zu überwinden, durch das Vertrauen zu Gott. Auch wir können Gehorsam lernen, indem wir dem lebendigen Gott vertrauen, indem wir sagen, ja, Herr, ja, Vater, dein Weg ist gut, dein Weg ist richtig für mich. Und damit sind wir bei dem letzten Punkt, der entscheidende Name. In diesem Christuslied ist das der höchste Ton, der angestimmt wird. Das ist sozusagen die Mitte des Evangeliums. Christus ist von Gott über alle Maßen erhöht worden, in die höchste Höhe gehoben. Paulus sagt, sein Name ist der entscheidende Name. Vor dem Namen des Christus werden einmal alle in die Knie gehen, die einen jubelnd, die anderen voller Entsetzen. Denn jetzt ist klar und eindeutig, er ist der Herr. Paulus verkündigt, der Name Jesu öffnet uns die Türe zu Gott. Wir finden keinen anderen Zugang zu Gott. Alle anderen Codeworte werden nichts bewirken. Ich bin evangelisch. Ich bin katholisch. Ich bin fromm groß geworden. Ich habe mich gemüht. Das lag mir immer auch am Herzen. Was alles uns da einfällt, ich habe doch so viel gegeben. Ich habe doch immer nur Gutes getan. Es gibt nur ein Wort, das uns den Himmel öffnet. Ich bitte in Jesu Namen, aber lieber Vater. So geht die Tür zum ewigen Leben auf. Das ist das, wovon der Apostel Paulus hier den Christen in Philippi schreibt. Im Namen Jesu wird uns unsere Schuld vergeben. Da stehen wir als Menschen und entdecken, ich bin schuldig geworden. Aber Gott hat uns einen Weg eröffnet. Ich muss an der Schuld meines Lebens nicht verzweifeln. Und wir haben die großartige Möglichkeit, dass einer dem anderen in der Gemeinde auf das Bekenntnis der Schuld hinzusprechen kann, im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Was gibt es eigentlich Schöneres in der Gemeinde, als dass wir uns diesen Dienst tun können? Im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Und so endet dieser Christushymnus mit dem großen Halleluja, indem er Jesus Christus groß macht, Jesus Christus verherrlicht. So endet dieser Christushymnus mit dem großen Halleluja, mit dem Lob Gottes. Mit Jesus leben heißt also, so sagt es Paulus, mit Christus loben, den Vater im Himmel ehren. Und das beginnt hier, indem wir vielleicht das kleine Halleluja anstimmen. Das kleine Halleluja, wo auch noch der eine oder andere verkehrte Ton drin ist. Aber dieses Christuslied dürfen wir hier und heute anstimmen. Es soll gesungen werden in der Gemeinde und gelebt sein in unserem Alltag. Das ist unsere Möglichkeit, aus der Kraft des Evangeliums Christus zu loben und ihn durch unseren Gehorsam im Alltag zu ehren. Das ist möglich, hier und heute ihn schon anzufangen zu ehren. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen ja. Ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treue. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu. Amen.